Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute aus unserem Archiv eine weitere Folge aus der Vortragsreihe, die Pfarrer Heinrich Kemner 1970 in Augsburg hielt.
Ist es nicht traurig, dass jeden Morgen aus Pikass in Hamburg manchmal 15 Selbstmörder rausgefahren werden? Dass mir der Gangsterkönig von Hamburg sagen muss, als ich ihn in einem Unterlokal erreiche, auf merkwürdige Weise, er wollte mich sprechen. Herr Pfarrer, Sie sind der Erste, den ich ernst nehme, denn Sie sind zu mir gekommen. Ich habe bis heute keinen Christen gesehen, den ich es ablehnen konnte. Ich frage ihn, wie soll dieser Weg weitergehen, Banden knacken? Mal hier und da einen umlegen, wenn es sein muss. Er sagte, sehen Sie, fasste in die linke Westentasche und dann zog er eine kleine Tablette heraus und sagte, wenn die Handschellen kommen, sind es genau noch 20 Sekunden. Dann bin ich ausgestiegen. Weißt du, wie das ist, wenn du mit jemandem zusammenstehst, der die Tablette in der Tasche hat? Und das ist das Tolle. Mir wurde bewusst, jetzt bin ich dran. Dann habe ich seine Hände genommen, groß angeschaut und weißt du, was das Tolle war? Er ließ mir die Hände und ich konnte mit ihm beten. Abholen. Da steht vor mir ein Mädchen von 12 Jahren. Sie hat von ihrem eigenen Vater, der im betrunkenen Zustand die Tür verwechselt hatte, ein Kind. Sie guckt mich an und weint. Ich sage, was ist, Kind? Da schaut sie mich an und sagt, Herr Pastor, wie ein Schrei eines todwunden jungen Menschen. Ich möchte nur einmal im Leben Vater sagen können. Tja. Vaterbild zerstört mich. Aber wie? Darf ich zu Ihnen Vater sein? Sag, Kind, komm. Seitdem ist dieses Kind nicht mehr wiederzuerkennen. Sie verlobt sich jetzt, ist glücklich. Bruder Wopke, mein Diakon, hat mir manchmal gesagt, wenn ein Brief da lag, lieber Vati, ja, schließe man schnell ab, wenn ein anderer was liest, kommst du noch im falschen Verdacht. Aber ihr versteht mich. Ich will nur die Ecke euch aufzeigen, wo es so hingeht. Der Nächste vor der Tür, die Not des anderen sehen, die Geliebte predigt, die Strahlung. Jesus setzt sich am Brunnen, erwartet, kannst du warten auf Menschen? Oder willst du sie mit Gewalt bekehren? Natürlich muss ich was sagen, bekehre dich nun. Das ist das Thema unseres Jugendtages. Aber siehst du, er hat mich dadurch gerufen, vom Nihilisten, vom Ungläubigen, ist es ihr gelungen, mich zum Christen zu machen. Ich stände ihr nicht dadurch, dass sie mich erlitten hat. Die Monika, die hat den Augustinus gerufen und diesen größten Kirchenfürsten des Altertums, dadurch, dass sie ihn ertrug, dass sie, der Bischof von Mailand, ihr sagte, ein Sohn so viele Tränen kann nicht verloren gehen. Rufe mit Tränen, rufe mit Liebe. Wenn du nichts mehr kannst, warte auf einen Menschen mit Tränen. Vielleicht wirken die Tränen. Hole ihn ab. Nicht von oben her, von unten her. Jesus setzt sich hin, Jesus bittet, ist das nicht unerhört? Von dieser Frau bittet er mit Vergangenheit. Das macht die Frau fertig. Sie weiß noch gar nicht mal, dass das Jesus ist, dass er Christus ist. Aber sie sagt sich, er durchbricht die Volksschranke. Also Gindola stand auf dem Flugplatz und da die junge afrikanische Jugend da stand und ihre Lieder sang, da ging mir das Herz durch und ich sagte, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich meine Knochen schwarz anstreichen lassen, nicht wahr, und einen Schurz nehmen, dann würde ich mit abgehen. Schadrach übersetzen lassen, ging ein Gejohlen los, der Flugzeugführer sagte, Herr Frau Rhein, die holen Sie raus. Ich verstehe nicht. Die Liebe, die Strahlung, die ist so wichtig, nicht, dass wir das doch haben. Dass die Kirche das wieder hätte. Das braucht's doch. Dass die Menschen uns ernst nehmen. Ihn ernst nehmen. Abholen. Hast du schon jemand abgeholt? Der weg war. Hast du dich in den Weg gelegt, dass er nicht verloren geht? Er hat doch auch eine Seele. Oder ziehst du nach unten? Gib mir zu trinken. Siehst du, wenn du den anderen erreichen willst und stehst über ihn, dann bitte etwas von ihm. Durch Bitten erreichst du ihn, dass du dich unter ihm stellst und echt kommst. Und Jesus nimmt das Wasser nun als Motiv. Es ist das Präludium, wenn ich sagen soll, nicht wahr, für seine Predigt. Er steigt da ein und er fängt an zu locken. Dieses Wasser und das Wasser des Lebens. Dieses Wasser, nicht wahr, das du zum Mittagessen jetzt holen willst. Morgen musst du wiederkommen, musst du wieder einen Topf holen. Sonst geht's kaputt. Dein ganzes Leben musst du immer Wasser holen. Aber nun, du suchst im Grunde einen Brunnen, nicht der unendlich tiefer ist, dich reicher macht. Du suchst das ewige Leben, du suchst die Erfüllung deines Lebens, du suchst Gott, du suchst die Geborgenheit, die Heimat. Das suchst du. Die Frau wird stiller. Siehst du, nun kommt es darauf an, wie man das sagt. Dass das Unerhörte, ich erbitte es mir immer, dass Jesus die Menschen bekehren konnte, ohne dass sie es gemerkt haben. Und die Verlorensten haben sofort bei ihm gespürt, in seiner Nähe ist das Gesetz der Sünde durchbrochen. Da brauchen wir nicht sündigen. Wenn wir wieder sind im Sog, oh, dann kommt wieder das Gefälle. Dann kommt das Rutschen. Aber bei ihm, ach, da ist das alles anders. Da ist ein Geschmackswechsel da, nicht? Das haben sie gespürt. Und deshalb suchten sie immer die Nähe Jesu. Und sie wussten, dass er Gottes Sohn war, was die Gelehrten bis zum jüngsten Tag nicht lernen. Viele nicht. Die immer mit dem Intellekt da reinsteigen wollen. Und nun sucht er sie mit der Unwiderstehlichkeit einer Liebe, wie er sie hatte. Seht mal, wenn ich Doktor wäre, Arzt, nicht? Und du kämst zu mir mit einem so dicken Geschwür, blau, grün, rot. Und ich würde es nun so machen. Ich würde sagen, mein lieber Scholli, mich lauste aber. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Liebe Frau, wo haben Sie sich das eigentlich geholt? Das ist ja furchtbar, das ist entsetzlich. Nein, aber sowas, hören Sie mal. Schwester Luise, kommen Sie mal, haben Sie sowas schon gesehen? Nein, Herr Doktor, auch so. Ich auch nicht. Tja, liebe Frau, wissen Sie, ist ja doch eine ernste Sache mit Ihnen, wissen Sie. Na, sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Ja, wie viele Kinder haben Sie? 5? So. In der Lebensversicherung sind Sie drin? Ja, wie hoch sind Sie denn von Sie aus? Aha. Ja, Schwester Luise, die Sache, die ist nicht so einfach. Hier müssen wir Narkose machen, machen Sie mal Narkose fertig. Die Frau muss eingeschnallt werden, nicht? Die Frau, die guckt schon, die zittert schon halb. Bringen Sie mir mal einen weißen Mantel, meine Messerkollektion, und dass ich meine Hände wasche. Nun bringt sie die Messer her und den weißen Mantel. Ich ziehe mir die Handschuhe an, ich wasche meine Hände. Die Frau sitzt da, wird langsam eingeschnallt, die guckt. Und da wird schon schwummelig, nicht wahr? Nun fange ich an, langsam, feierlich, meinen Mantel, man klimpert mit dem Geschirr, nehme die Messer und schleife. Und jetzt gehe ich schleifenderweise langsam auf die Frau los. Wisst ihr, was passiert? Wenn die Frau schwache Nerven hat, wird sie wahrscheinlich ohne Narkose in Narkose fallen. Ist klar. Es gibt so eine seelsorgerliche Methode, das ist die Holzhammer-Methode. Nicht? Die hat Jesus nie gehabt. Er hat immer gelocht. Er war unwiderstehlich in der Liebe. Er überzeugte ganz innerlich, nicht mit Gewalt. Die Gottessohnschaft Jesu konnte man nur dadurch bei ihm lernen, dass man ihn erfuhr, wer er ist. Dass man bei ihm die Lumpen abgab, dass man merkte, tja, die Liebe, die ist so groß, die hat mich erkauft mit Haut und Haaren, mit Wanzen, Läusen, mit Dreckspeck. Ich kann nicht ihm übergeben, er hat mich schon. Seht, das ist das Geheimnis. Aber nun geht Jesus nicht um den neuralgischen Punkt rum. Das dürfen wir auch nicht. Es gibt heute eine Predigt, die die Sünde namenlos macht. Nicht wahr? Und das ist Verrat an der Botschaft. Die Sünde hat Namen. Handfeste Namen. Nicht denn das erste Kapitel des Römerbriefes. Und die wollen wir nun nicht streichen und retuschieren. Nicht aber diese Sünde, die ist immer in Bezug zur Versöhnung zum Kreuz hin zu verkündigen. Die Möglichkeit der Gnade ist da. Und ob jemand sündigt, nicht wahr, die Hände Gottes stehen offen. Er ruft dich, er lädt dich ein. Sie reichen bis zu dir. Neulich sagte mir ein Bauer, Herr Pastor, mein kleines Mädchen hat mir eine Predigt gehalten und die vergesse ich nicht. Ja, was denn? Ja, die hat den lieben Gott da oben auf dem Thron gemalt. Ich glaube, 6 Jahre, die Kleine. Und sich unten auf dem Stuhl. Und dann zeigt sie mir das Bild und sagt, Papi, ist das nicht schön? Und dann habe ich es genommen und da sehe ich, sie hat den lieben Gott so lange Hände angemalt, bis da unten hin. Dann sagt er zu ihr, ja Kind, das stimmt alles, aber die langen Hände. Da guckt die Kleine den Vater an und sagt, Papi, hat er denn nicht so lange Hände bis zu dir? Das war angekommen. Hat er nicht so lange Hände bis zu dir? Bis zu dem Mann da aus Hamburg? Bis zum Gangsterkönig? Bis in die Beatkeller? Bis in die Gammlerkeller? Bis dort, wo man vielleicht verdurstet in der Leidenschaft? Dort, wo man verzweifelt betet ohne Gebet? Dort, wo man wartet auf die Freiheit und die Ketten nicht mehr lösen kann? Dort, wo der Feind steht und das Hohnlachen der Hölle ist, nicht? Sollten wir da nicht auch sein? Und Jesus, seht, er umgeht die Wunde nicht. Hole deinen Mann. Da tippt er die Wunde an, die Krankheit zum Tode. Wenn die Frau nun gesagt hätte, mein Mann ist auf Geschäftsreise, oder ist krank, also geschwindet hätte, nicht? Dann war alles kaputt. Die Testfrage Gottes ist nicht, ob du evangelisch oder katholisch bist. Die Testfrage Gottes, an der deine Ewigkeit sich entscheidet, ist zunächst einmal, ob du die Vertrauensfrage, die Gott dir stellt, im Kreuz Jesu Christi, in seiner Liebe, mit dem Ja der Hingabe beantwortest. Ob du ihm zu ihm das anvertraust, was das Geheimnis deiner Sünde ausmacht, deiner Schuld. Beichte Jesus. Komm zu ihm. Und wenn du allein nicht hinkommst, dann geh zu dem du Vertrauen hast. Die Hilfestellung geben können. Die wissen, wo er wohnt. Ich komme einmal irgendwo in Süddeutschland von der Kanzel, werde ich nicht vergessen. Ich predige und vor mir sitzt die Haustochter. Es waren vielleicht hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Die guckt mich ganz groß an. Und in ihren Augen lese ich, für jeden hast du Zeit, nur nicht für mich. Mitten in der Predigt kann man das so ablesen. Ich denke, toll. Nachher. Ich gehe auf den Flur, ziehe meinen Talar aus, sie ist in der Küche, guck hin, sag Frieda, ja, ja, gleich, ganz, Ganz. Komm. Sie kam. Und? Ich bin die größte Sünderin. Dann wirst du komplett importiert von Jesus. Wer das weiß, das kann dir nur einer sagen. Dann bist du ja ehrlich. Genug da. Dann bist du rein. Das Abgehetzte, Verwahrloste, darauf wartet er ja. Das ist Ernte Gottes. Was denn sonst? Komm, sag's ihm. Kniet nieder, ich betete, sie betete. Und dann mit einem Mal kam die große Freude. Sie war sich los, sie hatte sich abgegeben. Bei Tisch strahlte sie, aber sie war verlobt. Am anderen Tag kommt sie wieder. Und sagt, Herr Pastor, gestern Abend habe ich doch etwas gezittert, als ich den Fritz traf. Ich dachte, wenn ich ihm sage, jetzt bin ich eine Christin, nicht? Geh mit Jesus, dann wird er sagen, hier hast du einen Ring. Und so bin ich zitternd hingegangen. Und ich hatte noch kein Wort gesagt. Da sagt der Fritz zu mir, du hast dich bekehrt. Ohne dass sie ein Wort gesagt hat. So ist die Strahlung da. Und da denkt sie jetzt, was sagt er jetzt? Da sagt er, Frieda, bring mich auch hin. Dann müssen wir nicht mehr sündigen. Da wollten sie zu mir, waren viele Menschen. Und dann sagt der Fritz, muss das denn Pastor Kemner sein? Kannst du doch auch. Da sind sie hinter einer Scheune im hohen Schnee gekniet. Und da ist es passiert. Und ich fuhr neulich mit dem Mann, zwei liebe Kinder, als ich mal gerade wieder durchfuhr, durch den Ort, plötzlich hielt er mit seinen Wagen an und sagte, ja, Herr Pastor, sehen Sie da hinter der Scheune was? Sag ich, ja. Da am Brunnen war es, in Samarien. Bei Johannes, die dritte Stunde, wo war es bei dir? Wo hat Gott das Band geknüpft? Siehst du, das war das Große. Jesus hat gesagt, dir kannst du die Gnade nicht haben, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wenn oft Menschen zu mir kommen und es wird ihnen schwer zu beichten, dann sage ich wohl, weil sie gekommen sind, das beweist ja, dass sie wirklich Ernstes meinen. Ob ihr 100 Mal gehurt habt oder 1000 umgelegt, ist blieb egal. Wichtig ist, dass er jetzt ehrlich sagt, nicht? Raus damit. Und dann kommt immer die große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Aber nicht nur um den Preis der Ganzheit. Billige, das andere sind falsche Beichten. Ich war neulich in einer katholischen Kirche und viele Katholiken waren da. Und da merkte ich sehr bald auch, dass sie dem Herrn Dekan, als sie zu mir kamen, wenn sie eine Kuh geklaut hatten, immer nur gesagt hatten, da war ein Strick, dass die Kuh dran hängt, das hatten sie dann eben nicht gesagt. Nicht? Aber das ist bei uns ja auch nicht viel besser. Nicht? Was schon ist, muss echt sein. Sonst haut's nicht hin. Nicht? Nur das Ganze, die Wahrheit. Um den Preis hast du den Herrn. Das ganze Jahr. Und nun fängt sie ein theologisches Gespräch an. Ja, wie man wohl, wann Christus kommt und so weiter. Aber der Herr, der greift ein, weil das eigentlich Umgehungstaktik war. Denn an dem neuralgischen Punkt, da muss das Geschwür ausgedrückt werden. Da, wo deine Wunde liegt, nützt alles nichts. Hast du abgetrieben, sag's dem Herrn. Sind deine Hände am eigenen Körper gebunden, sag's dem Herrn. Ist deine Fantasie vergiftet, sag's dem Herrn. Wo das echte Gefälle liegt, fängt Gott seine Geschichte an. Nimmst du die Antibabytablette, die nach einem halben Jahr oder spätestens dich in die allergrößten Schwierigkeiten bringt, auch körperlich. Ich habe eigentlich jetzt laufend bei den großen Versammlungen hunderte von Frauen und Mädchen, die immer dieselbe Geschichte mir erzählen. Die Vorstellungen haben Störungen und alles Mögliche, nicht? Sagen mir auch führende Professoren, du kannst nicht so raffiniert sündigen, dass es nicht Folgen hat. Glaube mir, es lohnt sich, von Christus her zu leben. Von der Mitte her. Von der erfüllten Zeit. Nicht von den Träumern her. Und mit einem Mal, an dieser Ecke, an der sich unsere Ewigkeit entscheidet, deine und meine, wo das Kreuz dich fragt, ob du Vertrauen hast, kommt her zu mir alle, an dieser Ecke, bist du heute Abend gefragt und heute Nacht, und da ruft Gott mit heiligem Ruf, und in dieser Ecke hängt deine Entscheidung. Hier kannst du es nicht haben. Da haben meine gehangen. Im dunklen Keller fing es bei mir an. Da habe ich geschrien. Herr, hilf, wenn du da bist. Genau wie jener Mann. Und ich will morgen Abend dir etwas erzählen von Spuren Gottes im eigenen Leben. Etwas sagen von dem, was passiert ist. Und dir den Mut machen, dass du Gott Gott sein lässt und ihn ernst nimmst. Dass du die Hände nicht übersiehst, die für dich sich verblutet haben, durchgraben wurden, die aus der Hölle, wie Luther sagt, in den Himmel heben. Das sind die Hände Gottes. Ich bin's, der mit dir redet. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Sie hat's Mittagessen vergessen. Siehst du, da steht ein leerer Krug in der Wüste. Die Frau hat kein Mittagessen mehr gegessen. Sie hatte was Größeres erlebt als das Mittagessen. Und sie hat einen neuen Auftrag und nun läuft sie nach Samaria und wird Botin Gottes, Missionarin. Kommt, da ist einer, der hat mir alles gesagt. Der hat mir alles erklärt. Bei dem bin ich zur Ruhe gekommen, der ist Christus, nicht? Ist das nicht herrlich? Sie strahlt es weiter. Sie ist Missionarin geworden. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ja, dort zündet es, wo das Heimweh echt ist, wo man nach Hause will. Vor einiger Zeit predigte ich in der Wiener Stadtkirche, war brechend voll. Aber da fiel mir ein, eine Geschichte, die ich in jungen Jahren, als ich in Wien studierte, erlebt hatte. Und damit will ich schließen. Ich bin im Ravensberger Bauernsohn und hänge sehr an meinem Elternhof, einen alten Meierhof, und geht gern durch die Wälder, die Gulbransen so herrlich schildert, ewig singen. Die Wälder, ja, das ist mal ein gutes Buch. Das soll man lesen. Das habe ich 10-mal gelesen. Und siehst du, nicht? Da studierte ich in Österreich. Und ich hänge sehr an meiner Heimat. Und da wohnte ich in Wien an der Maria-Hilfer-Straße. Hatte eine gute, liebe, alte Wirtin, die machte mir alles gut, wie es bei mir im Quartier hier auch ist. Und siehst du, aber dann, wir sind Norddeutsche, ihr Bayern, ihr habt euren Knödel, euren Hirsenbrei, nicht? Aber wir haben unsere Kartoffeln. Wenn ihr jetzt kommt im Juli mit dem Bus, ich lade euch ein, dann machen wir extra Küche für euch, nicht? Aber seht, wenn man das zum ersten Mal nun so kriegt, in Wien, Knödel, mein lieber Mann, keine Kartoffel, schmeckte nicht. Meine gute Wirtin, die merkte das bald, holte Kartoffel, aber ich wurde immer dünner. Ich sah nicht so aus wie jetzt. Und dann ging ich schließlich zum Arzt. Und der klopfte mir die Arme, die Beine ab, guckte in die Augen. Und da meinte er, es müssen ja wohl die Nerven sein. Ich habe immer den Verdacht, wenn der Arzt nicht recht weiß, was los ist, dann sagt er immer Nerven. Das stimmt so meistens dann. Nicht? Aber siehste, dann kriegte ich ein Nervenmittel. Dann habe ich das ausgetrunken. Aber mit Appetit war es nichts besser. Ich wurde noch dünner. Dann sagte mir ein Freund, ja, da ist an der Universitätsklinik ein ganz berühmter Diagnose, ein Professor, der hat die besten Diagnosen. Den musste man nehmen. Na gut, ich ging hin, ich stellte mich in die Reihe. Dann schließlich nach langem Warten geht die Tür auf, steht ein Mann vor mir mit Bart, zu dem man sofort Vertrauen hat, Arzt aus Berufung. Grüß Gott, grüß Gott. Nehmen Sie Platz. Jawohl, danke. Sie sind kein Österreicher, sondern nein, ich bin Niedersachse. Das merkt man, Ihre Sprache verrät Sie. Aha, ja. Ja, wo kommen Sie denn daher? Ja, da war die Bünde Herford. Ach so, da, an der Vorderwestfalenreise, genau. Ja, wie ist denn da? Sind Sie da im Beruf? Ich habe Landwirtschaft studiert, ich habe Staatsexamen für Landwirt gemacht, ich war Gutsinspektor, Oberinspektor, ich habe 20 Jahre auf Flug gewesen und so. Ach, das ist interessant. Jetzt sagen Sie mal, da müssen wir mal erzählen. Leben Ihre Eltern noch? Doch. Vater? Ja. Mutter, der Rat. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen. Na gut, ich erzähle von Mutter, vom Vater, vom Hof. Und erzähle. Draußen stehen die Leute, nicht wahr? Und habe ganz vergessen, nicht, dass ich dann mit einmal bei der Kontakte, als wenn wir uns schon 20 Jahre kannten, nicht? Meine halbe Familiengeschichte wusste er bald, nicht? Meine Güte, sowas mit einmal fiel mir ein, das wollte ich ja gar nicht. Ich sage, entschuldigen Sie, Herr Rat, nicht? Entschuldigen Sie. Da ist noch so eine Sache, wissen Sie, ich kann nicht essen, das schmeckt nicht. Nicht? Also soll ich mal ausziehen, wollen Sie mal hier die Uhr, nicht? Da sagt er, nein, lassen Sie mal nicht, schauen. Ich sage, lassen Sie müssen doch wissen, was da los ist. Ich kann überhaupt nicht essen, nicht? Sowas Komisches, nicht wahr? Ich habe da Nervenmittel schon, alles möglich gehabt. Sagt er, ja, lassen Sie mal. Da sagt er, ja, Herr Rat, wissen Sie denn, was mit mir ist? Schauen Sie, ich weiß, was Ihnen fehlt. Was? Sie wissen, gefährliche Krankheit? Man kann halt dran sterben. Oh, mein lieber Scholl. Ich sage, Herr Rat, da interessiert nur eins. Gibt's da ein Mittel? Er sagt, Gott sei Dank. Herr Rat, darf ich wissen, was das für eine Krankheit ist? Er sagt, guckt er mich so lächelnd an und recht väterlich nimmt er mich in den Arm und sagt, Schaut, du hast mal Träumchen. Mein lieber Mann, ich sage, Herr Rat, ich denke das genau, als wenn einer sagt, du musst den Nuckel da nehmen. Ich sage, Heimweh, ich als erwachsener Mann, wie ich gebaut bin, Heimweh. Ich sage, Herr Rat, da bäumt sich was. Ich sage, Herr Rat, das müsste man doch wissen, werde ich nie wieder vergessen. Da sagt er, das braucht man nicht zu wissen. Weißt du, was ich denke? Wenn ich jetzt die Menschen sehe, die immer im Sog sind der Massenmedien, die immer unterwegs sind nach der Leidenschaft und dort verschmachten oft, die immer unterwegs sind und suchen, nicht, was sie nicht finden, nicht? Sie haben Heimweh und wissen es nicht. Siehst du, das sollte Seelsorge sein. Du musst den anderen besser verstehen, als er sich verstehen kann. Wenn dein Junge nur immer nach diesem Drall denkt, dein Mädchen und die anderen, nicht, dann nützt es nichts, mit Verbotsschildern zu arbeiten. Wir haben jetzt bei uns Freizeiten, führe ich ein zum Kennenlernen. Nicht? Sehr weit. Venedischer Abend mit Volksliedern, mit Bibelarbeit. Nicht? Ihr versteht nicht. Das Gesunde, das Echte. Eine große Liebe wünsche ich euch allen, euch Jungen. Das braucht ihr, das Echte zieht. Das andere ist ja alles Kuckelores. Und lässt euch allein, nehmt euch das Beste. Und dazu braucht es Leute, die echt führen, die das Richtige machen, die zupacken, die nicht nur immer schimpfen und wettern, sondern helfen. Und so bauen wir Kredien, dafür gibst du ja auch dein Geld. Und so kommt ihr vielleicht im Juli, wie ich hoffe, mit dem Bus. Und dann gibt es eine doppelte Wurst für die Augsburger. Und dann lassen wir die Glocke läuten, nicht? Und dann fahren wir nach Helgoland. Nicht? Da soll aber was dran sein. Und dann die Heidewege, die Wacholderwege. Da bleibt ihr Bayern aber, da bleibt euch die Spucke weg vor Staunen.
Soweit der Ausschnitt aus der Vortragsreihe von Pfarrer Heinrich Kemner in Augsburg 1970. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Michael Behr, Geistliches Rüstzentrum Krelingen.